Ein Angestellter rechnet sich ja erst, wenn er mehr erwirtschaftet, als er kostet. Und das ist das Problem in dieser Welt im Prinzip. Und ich finde, mit Wohnraum sollte man kein Geld verdienen. Ich finde auch, dass Essen und Trinken kein Geld kosten sollte. In meiner absoluten Utopie würde ich das Geld abschaffen.
Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Ich muss sagen, ich sitze heute alleine im Studio, weil Helene auf Teneriffa festsitzt und dazu auch noch krank ist. Und es ist das erste Mal, dass ich überhaupt ohne sie am Start bin. Dafür aber mit dem wunderbaren Desaster.
Hi, müsste dann ja eigentlich heißen, heute eine neue Folge Dein Homegirl.
Dein Homegirl und ein Homeboy. Ja, es stimmt schon. Wie geht's?
Mir geht's gut. Die Sonne scheint hier rein. Es könnte nicht besser sein.
Und du bist 2 Tage vor Tourbeginn. Wie bereitest du dich darauf vor? Und was sind so die Tour-Essentials, die du immer mitnehmen musst? Also gibt es irgendwas, was du so unbedingt brauchst? Wo
Nasenspray.
Schon, dann bist du abhängig?
Ja.
Gut.
Dann habe ich tatsächlich... Dann habe ich tatsächlich immer so Pflastertape dabei, um mir die In-Ears auf den Rücken zu kleben, weil ich schon oft genug hatte, dass man so 10 Minuten vor der Show keine Möglichkeit hat, das irgendwie zu befestigen, und das hasse ich. Ja, nee, aber ansonsten, wie bereite ich mich vor? Ich bin froh, dass ich gerade nicht so viel Zeit habe, mich da reinzusteigern. Okay. Wäre ich jetzt zu Hause auf der Couch, dann wäre mein Gefühl ein anderes. Tatsächlich, jetzt, wo wir drüber sprechen, so kriege ich auch direkt so einen Stein im Bauch und es zieht sich alles ein bisschen zu. Ist wirklich so. Nee, alles gut. Muss ich mich jetzt ja leider gezwungenermaßen die nächsten Tage auf jeden Fall mit auseinandersetzen.
Es ist schon so, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber vor jedem Auftritt bin ich zumindest so krass aufgeregt, dass ich mir mindestens 10 Minuten wünsche, es würde irgendwas passieren, irgendwas Schlimmes, irgendwas würde abbrennen oder dass es nicht stattfindet. Und danach auf der Bühne bin ich immer so, oh, es ist einfach das Schönste, was gerade passieren kann. Kennst du dieses Gefühl?
Ich kenne das extrem. So, es ist viel besser geworden die letzten Jahre, aber ich habe damals so... Mein erstes richtiges Konzert war ja tatsächlich auf der Aruba Stage vom Splash 2014 vor 6 Jahren. Und da habe ich so 2 Wochen vorher echt eine Wesensveränderung durchgemacht und echt so eine halbe Stunde davor drüber nachgedacht, mich zu verletzen, damit ich das nicht machen muss. Damit ich einen guten Grund habe, es nicht zu machen. Ich habe richtig schlimmes Lampenfieber immer noch, wahrscheinlich immer noch schlimmer als alle anderen, aber im Kontrast zu dem, was ich mal hatte, halt mittlerweile easy. Ja, ja. Ich bin mittlerweile sogar so, dass ich so kurz vor der Bühne, also so diese 2 Minuten vor der Bühne, da fällt schon dieser Druck von mir ab. Ja. Also das, was normalerweise kommt, wenn du auf die Bühne gehst. Wenn ich neben der Bühne stehe, ich habe Mike in der Hand, In-Ears sind drin, dann bin ich schon in der Situation und dann ist schon so schon easy. So, weißt du, es ist nur dieser Weg dahin, der mich fertig macht.
Es ist echt so, ich denke so den ganzen Tag, ich habe alle Krankheiten der Welt, weil irgendwas stimmt einfach mit mir nicht. Und dann ist der Auftritt vorbei und es geht mir so gut.
Ja, mega.
Und ich denke, wo kommt das her? Und die Erfahrung lehrt einen auf jeden Fall, dass man da durch muss über dieses Lampenfieber und so. Aber
kenne ich derbe gut.
Es mussten auch Konzerte schon abgesagt werden, hast du heute früh gepostet.
Ja, Wien musste abgesagt werden. Mal gucken, was sich noch entwickelt. Ja, weißt du, wenn man kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu. Aber ich finde es vor dem Hintergrund nicht so schlimm. Es tut mir leid für die Leute und ich habe mich auf die Shows gefreut, aber da steckt man nicht drin. Weißt du, also es hat keiner Schuld daran.
Ey, total.
Und das macht es irgendwie einfacher, damit umzugehen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So.
Auf jeden Fall. Also ich muss halt auch echt sagen, auch wenn ich irgendwie schon 3-4 Gags über Corona und Preppen gemacht habe, ich bin halt selber auch krassester Asthmatiker und so. Also ich will diese Scheiße auf gar keinen Fall haben und verstehe auch komplett, dass man irgendwie Vorsichtsmaßnahmen trifft. Und aber ist natürlich gerade für eine anstehende Tour ja irgendwie wahrscheinlich auch ein diffuses Gefühl. Helene ist ja auf Teneriffa, wo dieses in der Nähe von dem Hotel, was komplett in Quarantäne gesetzt wurde. Man ist ja da auch so ein bisschen lost irgendwie in einem fremden Land.
Ja, ich habe heute Morgen im Hotel gefrühstückt und habe dann halt auch so alle reden drüber. Ist schon so omnipräsent. Schon, ne? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Zeit für die Jokes vielleicht auch ein bisschen vorbei ist. Weil ich glaube, das Problem ist, was man halt nicht unterschätzen darf, wann wird das hier ausgestrahlt?
In 10 Tagen.
Ja, siehst du, dann mal gucken, wie es in 10 Tagen ist. Total, vielleicht haben wir da schon die... Haben wir da schon die Katastrophe? Ich glaube, das, wovor der Staat halt Angst hat und zu Recht ja auch Angst hat, ist halt, dass die Gesundheitssysteme überfordert sind, dass die Krankenhäuser überfordert sind und so weiter und so fort. Weil auch wenn es vielleicht am schlimmsten ist für Leute ab 60 oder 70,
ja,
gibt das viele in Deutschland, die über 60 oder über 70 sind. Und wenn die alle in die Notaufnahme müssen oder wollen, weil die krasse Atemprobleme haben oder so, dann wird der Staat in eine Situation kommen, in der er entscheiden muss, wen nehmen wir jetzt auf und wen nicht.
Mhm.
Und das ist eine grausame Situation, die das Vertrauen in die Regierung natürlich nicht gerade schärft. Und ich glaube, deswegen ist die Regierung auch so drauf bedacht, die Ausbreitung zu entschleunigen und da irgendwie einen guten Umgang mitzufinden. Es bleibt abzuwarten. Aber wie gesagt, wenn es so höhere Gewalt ist, dann fällt es mir leichter, damit umzugehen, weil halt keiner was dafür kann.
Ja, ich finde es auch krass zu sehen, zu was der Staat dann auch am Ende in der Lage ist. Ne? Ich würde mir dann auch irgendwie wünschen, Mensch, Leute, dann sagt denen doch mal, die sollen Silvester zu Hause bleiben oder so und nicht böllern. Also wenn es dann so hart auf hart kommt und man
ja,
sieht...
Ja, oder mal die ganzen Flüchtlingsthematiken unter Kontrolle kriegen. Weißt du, bei Corona geht alles in 5 Minuten.
Das sowieso als erstes, ja. Also diese mediale Präsenz irgendwie so ist in so ein falsches Verhältnis geraten. Aber ich will dir gar keine Bad Vibes machen für die nächste Tour. Ich glaube, das wird trotzdem super. Und die Leute wollen gerade auch in solchen Zeiten... Kultur und so ein bisschen Ablenkung. Ich glaube, dass das total gut ist. Ich habe mich immer gefragt, was ich so machen würde oder machen könnte, wenn es irgendwie eine Ausnahmesituation gäbe, wie ein Krieg oder sowas oder irgendwas super Schlimmes.
Mhm.
Weil ich bin jetzt irgendwie nicht super handwerklich, ich habe jetzt nichts gelernt oder so. Und ich würde immer mir wünschen, dass die Musik irgendwie da ist und mir Kraft gibt und irgendwie eine Möglichkeit gibt, was zu machen, was man so kann, weißt
gab's,
du?
Gab's ja auch, glaube ich, immer in der Geschichte so große Songs der Revolution oder was weiß ich. Nee, aber ich glaube nochmal, ich glaube, verrückt machen sollten wir uns alle nicht und muss man sich nicht. Weißt du, das ist zwar irgendwie auch ernüchternd, aber wenn das eine Epidemie ist, dann heißt es ja, dass 70% der Leute sich anstecken müssen, damit die Zahlen wieder rückläufig werden. Das heißt, du kannst das jetzt entschleunigen, aber am Ende des Tages müssen wir da im schlimmsten Fall alle durch und dann, keine Ahnung. Aber es ist auch schon so ein Apokalypse-Szenario gerade irgendwie. Also ich finde schon echt krass, ist es, was, wie du das gerade schon gesagt hast, was wirklich unangenehm ist an dieser Situation und wenn das hier ausgestrahlt ist, dann werden wir ja schon viel mehr wissen.
Total.
Und es wird alles viel vielleicht ganz anders sein, im Positiven oder im Negativen. Es fühlt sich an so, als wäre das jetzt gerade so die Ruhe vor dem Sturm.
Mhm.
Und es ist so, wo bleibt jetzt der Sturm? So, weißt du, was ich meine?
Ja.
So fühlt sich's ein bisschen an.
Ja.
Irgendwie, ich glaube, so fühlen alle sich gerade.
Ja, vor allen Dingen auch so in der Veranstaltungsbranche. Also bei mir sind jetzt auch super viele Gigs weggefallen. Und ich versuche aber so irgendwie mich auf so einen gesellschaftlichen Konsens zu besinnen und zu sagen, ey, dann mache ich jetzt was mit Freunden oder fahre in Urlaub oder nehme halt irgendwie mich mal ein Stück zurück oder mache halt Mucke.
Mhm.
Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt viel Musik machen auch hilft, weil zu Hause sein und Musik hören können die Leute auf jeden Fall, auch in Quarantäne.
Ja.
Ja, es sind auf jeden Fall crazy Zeiten.
Bin sehr gespannt, wie die Dinge sich entwickeln.
Ja. Du hast jetzt gerade ganz frisch dein Album rausgebracht, Klassenkampf und Kitsch. Und wir würden gerne noch einen Song davon auf unsere Homegirls-Playlist packen. Hast du so ein Lieblingskind?
All die Jahre.
Ja.
Würde ich schon sagen.
Ja, ist eigentlich der letzte Song auf dem Album, wenn ich mich richtig,
genau richtig
erinnere. Aber trotzdem auch der erste, den du rausgebracht hast.
Genau richtig.
Und ja, krass epischer Song. So.
Danke, vielen Dank. Krass, auf jeden Fall so eine Desaster-CI-Nummer, glaube ich. So eine Nummer, die noch lange relevant sein wird in meiner Karriere. Also es ist so eine dieser Nummern, die in 10 Jahren noch so Identifikation schaffen werden. Irgendwie, glaube ich.
Vielleicht auch für dich selber sogar. Ne?
Ja, voll. Also, auf jeden Fall. Also man merkt das, man spürt das ja irgendwie. Also wenn ein Song fertig ist, der irgendwie was Besonderes ist, auf welche Art und Weise auch immer. Ob der erfolgreich wird oder nicht, das spürt man nicht. Außer man ist Crow irgendwie. Aber man spürt schon, dass das ein besonderer Song ist. So. Und das war da halt der Fall.
Ja, wir haben so eine, wir machen uns gerade so ein Homegirls-Freundebuch, wo alle unsere Gäste reinschreiben. Es ist leider noch nicht fertig, aber eine Frage darin ist auch, was würdest du deinem 12-Jährigen selbst heute sagen? Und die soll auf jeden Fall damit rein. Was würdest du denn deinem 12-Jährigen selbst heute sagen? Also das hast du ja schon im Song so ein bisschen angeschnitten, aber...
Ich würde meinem 12-Jährigen, glaube ich, sagen, dass es sich keine Sorgen machen braucht, weil der 26-jährige Gary die Dinge schon irgendwie regelt. Also das klingt blöd, aber es ist ja so gekommen.
Und war Musik auch immer wahrscheinlich ein Teil, der irgendwie durch schwere Zeiten dich wieder motiviert hat, weiterzumachen? Oder auch so eine Art, also ich glaube, Prodigy hat mal gesagt, Hip-Hop is our therapy. War das für dich auch so?
Das ist und war immer so. Vor allem ist hat mir Rap ja, ohne dass ich das krass forciert hätte, eine Perspektive gegeben. Auch mittlerweile eine Möglichkeit, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und Rap ist halt die Konstante die letzten 12 Jahre. Also alles kam und ging und Dinge verändern sich und bewegen sich. Ja, Rap und mein bester Freund, das sind so die Konstanten die letzten 12, 13 Jahre.
Ja.
Und das macht das schon zu was ganz Besonderem.
Auf jeden Fall. Was bist du denn eingestiegen, rapmäßig, so in Teenagerjahren?
Eminem natürlich als allererstes und da dann auch gleich alles, so mit 10 oder 11, damals bei Kloppenburg die Alben von Eminem gekauft, wenn es die da gab. Und die gab es da dann oft so,
ja,
wenn man Glück hatte.
Aber gibt's Kloppenburg noch?
Nee, gibt's nicht mehr.
Gut.
Gibt's nicht mehr. Ist jetzt Rossmann. Ne? Ich glaube, really? Kloppenburg ist. Oder
hey, das war so ein großes Einkaufszentrum.
Nee, es war kein Einkaufszentrum, es war wie Rossmann. Butni und so weiter, nur hieß es halt Kloppenburg.
Ach krass.
Auf jeden Fall hab ich da tatsächlich dann damals so die ganzen D12-Alben, die ganzen Eminem-Alben. Damit fing so alles an und deutscher Rap dann so, ich bin jung und brauche das Geld von Echo, Generation von Sammy, sowas, ja. Dann später Bushido und dann auch nur noch Bushido, gefühlt für Jahre.
Hast du Songs, die dich in der ganzen Zeit sehr bewegt haben oder gestärkt haben? Die du vielleicht noch mitbringen willst für die Playlist?
Ich finde, passt vielleicht nicht ganz zu dem, was du jetzt gesagt hast, aber
ist egal, da kann alles
sehr drauf. Sehr guter Song, True von Alex Ebert oder Alex Ebert.
Das sagt mir gar nichts.
Ja, du bedank dich später. Das Ding ist, dass ich eigentlich müssen wir da mal anrufen und da eigentlich irgendwie mal ein Promo-Budget müssen die mal locker machen, weil ich weiß nicht, wie oft ich in letzter Zeit Leuten erzählt habe, dass ich diesen Song liebe. Der ist sehr krass.
Was
sehr
ist das für ein Song? Also sagt mir jetzt gar nichts.
Da also, geht es auch um Glaube, um Belief in sich selbst irgendwie. Und aber trotzdem was ganz Düsteres, aber trotzdem irgendwie was total Geiles und total Verrücktes. Und ich finde es musikalisch mega.
Und ist das ein deutscher Künstler?
Ich glaube nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Deutscher. Der hat einen deutschen Namen. Aber der kann auch Ami, Engländer oder sowas, weiß ich gar nicht. Ich habe mich noch nicht intensiver mit dem auseinandergesetzt.
Okay.
Habe mir nur die Videos angeguckt und da hatte ich den Eindruck, dass der ordentlich einen an der Waffel hat, auf jeden Fall.
Okay.
Aber auf so eine geile Art und Weise.
Gut, dann würde ich sagen, wir packen den drauf und ich noch einen Song. Ich würde noch Situationen gerne von dir mit draufpacken, zusätzlich, wenn das...
Okay.
Also sorry, aber...
Gerne.
dazu ist auch ein Video rausgekommen, in dem du
Forrest Gump
bist.
Ja, richtig.
Why?
Ja, weil, warte eine Sekunde.
Das ist ASMR, Freunde.
Nein, Spaß. Das gute Bad Liebenwerder.
Haben die irgendeinen Jingle?
Ja,
Bad Liebenwerder, oder?
Ja, wenn dann so, auf jeden Fall. Wir haben...
Forrest Gump.
Genau, Forrest Gump ist mein absoluter Lieblingsfilm.
Okay.
Unangefochten wird auch für immer bleiben. Ich gucke den Film so einmal im Monat. Ungefähr und das seit Jahren.
Really?
Ja, ohne Scheiß.
Ach, krass.
Und also so doll. Und ich finde die Geschichte einfach, ich finde es die beste Geschichte überhaupt. Und irgendwie fand ich das geil. Ich habe diese Feder am Windseil in Situationen und natürlich bin ich ein ganz anderer Typ als Forrest und so, obwohl ich bin mir manchmal auch nicht ganz sicher. Aber fanden wir irgendwie schön. Fanden wir eine schöne Idee, ein schönes Bild.
Ja, aber gibt es diese Szene mit dem Eis auch?
Die gibt's ja.
Ja, an die konnte ich
da liegt er im Krankenhaus, er wird ja in den Arsch geschossen.
Ah ja.
Und oder kriegt eine Kugel in den Arsch und
ja.
Und dann liegt er da und kriegt halt immer ganz viel Eis.
Ach ja, okay, ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Oh, ich überlege gerade, ich habe gar nicht so einen konkreten krassen Lieblingsfilm für immer. Ich fand immer Benjamin Button krass. Muss ich immer weinen, weil ich das so,
bin ich auch,
so traurig
fand. Ist auch ein geiler Film.
Ist wirklich ein geiler Film.
Aber mit Forrest Gump kann der nicht ficken. Forrest Gump kann halt keiner ficken.
Ja, ist echt eine Frage.
Weißt du, Forrest Gump ist halt ein Film, der hat Tiefe, der ist witzig, der ist extrem unterhaltsam, weil es krasse Action ist. Es sind so stetig wechselnde Szenerien, wo jeder halt irgendwie krass ist.
Ja.
Und so, ich finde, das ist einfach ein richtig, richtig geiler, guter Film.
Hast du ein Faible für Tischtennis oder so Freizeitaktivitäten? So Bar- oder Kneipensport?
Ich habe eine Tischtennis, ich habe eine Dartscheibe bei mir im Wohnzimmer. Ach, tatsächlich.
Geil. Lieb ich.
Eine richtig gute auch.
Was, Holz oder Metall? Nee,
mit Schweineborsten tatsächlich. Also eine richtige Dartscheibe, ja, wie die halt sind, eine richtig gute.
Also hast du so Metallpfeile.
Genau, und die hängt genau auf 1,73 ist das, glaube ich.
Oh, das,
also
ist
das
ja
Bullseye
mega.
Hängt genau auf 1,73 und ich habe so einen Teppich da und der ist so, glaube ich, 2,18 sind das. 2,18 von der Scheibe entfernt. Aber ich spiele echt selten in letzter Zeit.
Dass du das auf einen Zentimeter weißt. Aber warum 1,73? Ist das so deine Augenhöhe oder worauf muss das ausgerichtet
nein,
sein?
Nein, es gibt Richtwerte dafür. Okay. Also das sind Normen. Das Bullseye ist es 1,73.
Wie bei dem Automaten sozusagen.
Irgendwie so auf jeden Fall. 1,73, 1,76. Genau, das gibt auf jeden Fall Normen und die hängt bei mir normgemäß.
Das will ich auch.
Ja, ist eigentlich auch nicht so schwer realisierbar.
Nee, das
ich habe dahinter eine Wandfarbe. Meine Wand ist, also ich habe so... ich habe so ein Grau, bisschen so grau wie die Decke, sind so Farbakzente in meiner ganzen Wohnung. So, ich bin der Schwarz-Weiß-Grau-Typ eigentlich sowieso. Und so ist irgendwie meine Wohnung auch Vorhänge grau und so. Es sieht jetzt nicht, düster oder so. Es sieht eigentlich, finde ich, schon ziemlich fresh aus. Oder es ist ziemlich fresh.
Aber hast du nicht Angst, dass du daneben schießt in die Wand?
Nee, und das Ding ist, und dann habe ich mir 1,20 mal 1,20 Pressspan, aber so weicheren, okay, geholt, den halt fest an die Wand geballert, was halt auch geil aussieht, und den halt genau in dem gleichen Grau gestrichen wie den Rest der Wand.
Mhm.
So, und dementsprechend ist das kein Problem. Die Dinger bleiben da auch drin stecken in dieser Platte, aber ja, machen gut, die Wand halt nicht kaputt.
Ah, oh, das ist gut. Ja. Ich bin wirklich also jede Woche mindestens einmal Dart spielen.
Ich werfe nicht mehr daneben, muss ich dazu sagen, okay, aber man hat ja immer mal Leute, die dann daneben werfen.
Ich habe letztens, als ich in der Kneipe war, eine neue Art von Dart kennengelernt, und zwar Cricket. Und seitdem bin ich absolut addicted to Cricket, weil das ist so eine, da darfst du nur in die 15 bis 20 und du musst da dreimal reintreffen und dann machst du den dicht und dann fängt das erst an zu zählen und so. Also es dauert ewig und man spielt so 25 Runden. Und
klingt ganz geil.
Es ist wirklich, ich finde, es macht viel mehr Spaß, als wenn man 3-0-1 spielt oder so. Aber ja, sorry, dass ich mich so auf Dart...
easy, von mir aus lass den Rest der Stunde über Dart. Das ist das Homegirls Dart-Spezial.
Das ist echt so. Also jetzt so Dart-WM oder so würde ich mir jetzt nicht unbedingt reinziehen.
Nee, finde ich auch.
Aber selber spielen, überhaupt so Kneipensport, bin ich auch ein bisschen... habe ich so ein Fable für, so ein bisschen Spielo, so ein bisschen Dart und irgendwie auch noch so ein bisschen Flippern, habe ich jetzt gerade für mich entdeckt. Auch geil.
Ja,
aber
Flippern.
Aber man muss
ja
auch ein bisschen die Zeit haben.
Aber bei mir hört es, glaube ich, bei Dart schon auf. Ich spiele auch ganz gerne mal Billard, aber ich kann es halt nicht.
Ja.
0-0.
Also, liebe Leute, wir packen diese...
Kauf mein Album dann vielleicht irgendwann mal.
Genau.
Dann in meinem Spaßraum im Keller einen Billardtisch.
Wir reden gleich noch ein bisschen über das Album, machen eine ganz kurze Pause, geht auf die Playlist, wenn ihr wollt, hört euch die Songs an, über die wir gerade gesprochen haben. Bis gleich.
Ciao.
Leute, wir sind zurück, zweiter Anlauf, und bei mir ist immer noch dieser Star. Mitten in der Promophase, kurz vor der Tour, wie gestresst bist du schon so vom Promo-Stuff auf einer Skala?
Ich sag immer, also es ist natürlich jetzt anstrengend, aber ich könnte jetzt auch irgendwo in einem Großraumbüro bei Airbus oder so sitzen und das ist auch nicht geiler. Oder bei Warner, das ist auch nicht geiler. Warum hast du da nicht einen ganz, ganz geilen Job? Der ist immer viel unterwegs mit so einem geilen Typen wie mir. Kann man dich, herzlichen Glückwunsch. Darf ja auch noch Geld kriegen.
Das ist schon auch ein Privileg, oder? Dass man in so einem Job arbeitet, wo man so viel Freiheiten hat, mit geilen Leuten zusammen ist, irgendwie Künstler betreut, vor free rumreist, ständig in irgendwelchen geilen Hotels einreitet. Oder habt ihr keine guten Hotels? Doch schon, oder?
Also mal so, für mich gibt es meistens Motel One, für Udo Lindenberg gibt es wahrscheinlich nur 5 Sterne.
Aber erwischst du dich auch dabei, dass, ja, wie sage ich das jetzt, ohne dass es dumm klingt, aber dass man dann irgendwie auch, wenn man gerade in so einem Arbeitskontext ist, dass man dann gerne auch irgendwie sich wohlfühlt im Hotel und dann nicht mehr alles mit der U-Bahn fährt und so ein bisschen... das auch ausnutzt, die Möglichkeiten, die man hat, dann irgendwie in einem schönen Hotel zu sein oder in einem...
Ich hasse Hotels.
Okay,
ich fand das früher, fand ich das voll geil so. Mittlerweile will ich immer einfach nur nach Hause. Ich freue mich auch extrem jetzt schon auf zu Hause. Ich habe jetzt 3 oder 4 Nächte wieder im Hotel gepennt und freue mich,
das,
wie gesagt,
ja,
einfach auf zu Hause.
Gerade aus Ordnungsgründen einfach, dass man auf alles...
dass die, also jemand anderes
kann.
Sich kümmert.
Das,
ja, das hat schon,
so
nee, das ist schon geil. Ich finde das im Urlaub, finde ich das auch geil. Nur jetzt ist das ja halt so, dass ich ja sowieso nur zum Schlafen im Hotel bin. Und da finde ich es dann irgendwie so unpersönlich und so kalt. Und das ist dann so, ich komme da nicht richtig, ich kann da nicht richtig runterkommen irgendwie. Okay.
Nee, natürlich nicht, dass sich andere kümmern. Das will ich auf gar keinen Fall.
Doch, das ist aber ja auch geil. Das ist ja auch ein geiler Aspekt. Jemand macht dein Bett, jemand macht sauber, jemand kümmert sich um alles. Wenn du jetzt irgendwie bei Motel One, ich weiß gar nicht, ob die einen Roomservice haben, ich habe den, glaube ich, noch nie in Anspruch genommen. Aber das kann ja auch mal geil sein.
Ja, aber es gibt ja auch so Leute, die machen dann vorher ihr Bett, weil es ihnen eh unangenehm ist, dass da jemand kommt und das Bett macht.
Und du bist so?
Nee, ich bin gar nicht so.
Ich bin tatsächlich so. Ich finde das halt
der unordentliche Typ und ich liebe einfach meine Unordnung lassen zu können über 2-3 Tage im Hotel und das einfach mal.
Also das meinst du?
Ja.
Ich finde das ja, was ich mal ein bisschen schwierig finde tatsächlich, ich habe das auch in Restaurants. Du meinst ja, wir sabbeln einfach drauf los, kann auch kreuz und quer gehen. Ich habe das Gefühl, das ist immer so, dass ich, dass in Restaurants irgendwie die Möglichkeit für Knechte bieten, auch mal Herr zu sein. Und mir ist so diese Kellner, da sitzen, diese Kellner-Situation, die ist mir immer todesunangenehm. So. Ich mag das gar nicht, so ein Kellner, gerade wenn der dann so richtig nett ist, so übertrieben, dann denke ich, Diggi, chill mal, mach mal ganz entspannt und so. Und das ist ein bisschen halt dann in Hotels auch so. Ja. Wenn alle einem so den Hof machen und einem die Tür aufhalten und so, wo ich so denke, Digga, beruhigt euch, ich will gar nicht so leben und in so einer Rolle sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Also das geht mir tatsächlich oft so, auch in anderen Situationen. Ich weiß, ich habe auch nachher noch einen Wissenschaftsfakt über Uber-Fahrer und ich habe das auch oft so bei Leuten, die mich dann irgendwie rumfahren müssen oder irgendwie mir suggerieren müssen, dass ich jetzt abgeholt werde, weil ich irgendwie auftrete und ein toller Typ bin oder so. Das ist mir schon auch immer sehr, sehr unangenehm. Aber dazu später. Ich wollte dich eigentlich fragen, und das passt ja auch ein bisschen zum Thema in dem Song Glücksschmied, wie er jetzt heißt. Da hast du auch so eine Verena Balsen-Line.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, was das Problem ist mit Verena Balsen.
Du kennst Verena Balsen nicht?
Nee, die ist so eine Keksmaus.
Ja, Verena Balsen ist halt so eine Keksmaus, ja. Nee, Verena Balsen ist halt die Erbin des Balsen-Imperiums.
Ist das nicht ein sächsischer Betrieb auch oder irgendwie?
Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine der größten Keksfirmen der Welt. Es ist halt ein Milliardenunternehmen oder die Familie ist milliardenschwer. Und sie ist halt so alt, wie alt bist du?
31.
So, dann bist du ein bisschen älter als ich, aber sie ist in unserem Alter, sagen wir so, sie ist so, glaube ich, 26, 27 und ist halt Milliardärin.
Mhm.
Und hat sich so vor einem Jahr bei irgendeiner Messe auf die Bühne gestellt und meinte halt, dass sie, also sie hat nie gearbeitet oder so, sie hat halt einfach Milliarden, die hat sie halt einfach und dann hat sie sich irgendwie bei einer Messe auf eine Bühne gestellt, meinte, dass sie den Kapitalismus derbe geil findet und dass sie auch wirklich wortwörtlich, okay. Zitat, ey, ich finde den Kapitalismus geil. Ja, ich kann nicht sagen, dass es wortwörtlich ist, aber wirklich ziemlich genau irgendwas von wegen, ich finde den Kapitalismus richtig geil, ich will auch eine Segeljacht und so.
Okay.
So, und da dachte ich so, ja.
Ach, Verena.
Ach, Verena, was ist denn mit dir los?
Was macht man denn mit?
Ich darf Keksmaus nicht sagen, weil es vielleicht sexistisch klingt, aber sag du gerne ganz oft immer wieder Keksmaus.
Nee, oder das Keksmaus ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, weil das ja auch so ein Unternehmen ist. Ich meine, mir ist klar, dass die Millionen schwer sind, aber die machen ja so ein bisschen auf Familienunternehmen und so ein bisschen in ihrer Werbung zumindest. Und mir war nicht bewusst, dass sie so jemand ist. Aber wenn man mit so viel Geld aufgewachsen ist und keinerlei Einschränkungen hat und jemals einmal gesagt hat, ey, guck mal, darunter leiden so viele Menschen. Unter dem, was du gerade gesagt hast, leiden so viele Menschen. Du besitzt so viel mehr als so ein großer Teil der Gesellschaft. Wenn einem das keiner sagt, weil man in so einer Rich-Bubble ist.
Ja, die kann das, glaube ich, gar nicht abstrahieren. Ja. Marx sagt ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und so wie die lebt und wie die aufgewachsen ist, kann die sich Armut, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also wirklich nicht.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich Armut nicht vorstellen kann. Aber ich glaube, diesen Leuten, denen fällt das schwer, das zu abstrahieren, wie das ist, mit 600 Euro im Monat zu leben. Das können die sich, glaube ich, nicht richtig, weißt du, was ich meine? Denen fehlt der Zugang.
Ja, ja, also in diesem Song sagst du ja eigentlich schon alles, was jetzt auch irgendwie Verena betrifft.
Die wird ja vielleicht von sich behaupten, also, weiß ich nicht, wenn sie richtig verstrahlt ist, dann wird sie ja behaupten, sie ist ihres Glückes Schmied. Oder wacht mit einem Selbstverständnis auf, dass sie irgendwie die krasse Macherin ist oder so. Und ich denke mir, Digga, du hast Milliarden geerbt. Du, deine Kinder, deine Urgroßkinder, ihr alle müsst nicht arbeiten. Nie. Ja. In eurem ganzen Leben nicht.
Aber das ist ja auch ein Privileg, in das man hineinwächst und wahrscheinlich nicht selbst hinterfragt, wenn man die...
Nee, natürlich nicht. Also ich sag, dass die Kapitalisten den Kapitalismus nicht abschaffen wollen, das ist ja nachvollziehbar. Also wenn jemanden dieses System richtig gut funktioniert, obwohl, dann gibt es auch so eine Leute wie Engels irgendwie, der auch als Unternehmersohn und dann echt einfach Marx Sparringspartner, ohne den Marx gar nicht hätte seine Arbeit machen können. Mhm. Obwohl er ein wohlhabender Unternehmersohn war. Der Marx auch über Jahre und was weiß ich finanziert. Das heißt, der wollte den Kapitalismus überwinden, obwohl sein Vater Kapitalist war und er eigentlich eine gute Position im Kapitalismus hatte.
Aber würdest du auch sagen, dass das Beispiel an dir zum Beispiel selber, dass du ja schon irgendwie in einer gewissen Art und Weise dein Glück selber an die Hand genommen hast und wie du in dem Song, den wir vorhin auf die Playlist gepackt haben, schon gesagt hast, dass du es auch irgendwie einen schweren Start hattest und ja, dein Glück aber irgendwie auch genutzt hast. Also es ist vielleicht
es gibt dieses schöne Forrest Gump-Zitat, da sagt er, Jenny, ich weiß nicht, ob du recht hattest oder ob Lieutenant Dan recht hatte. Ich weiß nicht, ob jeder von uns sein Schicksal hat oder ob wir nur dahin treiben wie ein Blatt im Wind. Aber vielleicht stimmt ja beides, Jenny. Vielleicht passiert ja beides zur gleichen Zeit. Und ich glaube, ein bisschen ist es tatsächlich so. Du hast natürlich einen Einfluss, ja, aber du kannst nicht beeinflussen, ob du als Mann auf die Welt kommst, ob du als Weißer auf die Welt kommst, ob du als Heterosexueller auf die Welt kommst, ob du als sportlicher, gesunder Mensch auf die Welt kommst oder ob du behindert bist. All sowas und all so eine Sachen sind ja schon von Geburt an Dinge, die dich in dieser Gesellschaft bevorteiligen. Und das hat die dir einen Vorteil verschaffen. Und es ist halt so, dass dieses Du bist deines Glückes Schmied, das spart das halt aus. So, du bist deines Glückes Schmied, impliziert ja, jeder kann alles schaffen. Und das ist de facto nicht so. Das ist einfach nicht so. Zumal, selbst wenn es jeder schaffen kann,
Grundvoraussetzungen ja gar nicht.
Funktioniert dieses System gar nicht so, dass es darauf hinausläuft, dass alle es schaffen. So funktioniert diese Welt nicht. Dieses System basiert ja darauf, dass die einen Produktionsmittel besitzen und Leute für sich arbeiten lassen und die anderen halt arbeiten. Und das kann nicht jeder Produktionsmittelbesitzer sein, das kann nicht jeder Herr sein. Es muss halt auch Knechte geben in diesem System.
Das ist ein bisschen so wie der Ausspruch, ich glaube, Chefkett hat das mal gesagt, dass das Geld nicht wichtig ist, sagst du nur, solange du Geld hast. Und so ist es wahrscheinlich auch
ein bisschen mit diesem Spruch. Ja, das ist auf jeden Fall so. Geld ist nur Papier oder so, dass 100%, ich habe das irgendwann neulich auch schon mal in irgendeinem Interview gesagt, dass es halt wirklich so ist, ich habe das da geil auf den Punkt gebracht. Eigenlob stinkt, aber es ist tatsächlich so, dass Geld ist nur Papier, sagen nur Leute, die Geld haben. So, oder Geld ist nicht alles, sagen nur Leute, die Geld haben.
Ja, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen mit diesem Glücksspruch.
Das ist schon auch so, weißt du, das ist auch schon asozialste Ideologie. Weißt du, du sitzt irgendwie in deiner Drei-Zimmer-Wohnung, an deiner Haustür läuft einer vorbei, der im Regen Pfandflaschen sammelt, irgendwie um sein Leben bestreiten zu können, und du sitzt da oben und sagst, ach, Geld ist nicht alles. Es ist schon so perverse Ideologie im Prinzip, die da drin steckt.
So. Ja, ich habe letztens so eine Dokumentation über, ich glaube, Christoph Grönert heißt der, von der CG-Gruppe, der ja also hauptsächlich auch in Leipzig und Berlin Immobilien Raum aufkauft und den für teuer weiterverkauft, also massiv, massiv teuer, und es ist alles nur im Luxussegment und in Stadtteilen Leipzig, wo das eigentlich also kein Schwein gebrauchen kann. Und der ist dazu halt auch einfach so ein arroganter Ficker, der in seiner Doku am Anfang gesagt hat, sitzt er in seinem Privatjet und sagt, ja, ich weiß gar nicht,
ach, habe ich auch gesehen, WDR, wie lebt ein Milliardär oder so, ne?
Ja, genau, und dann sagt er, na, ich werfe das Geld oben zum Fenster raus und es kommt unten wieder rein, ich weiß gar nicht, was die Leute haben, es kann ja jeder schaffen, so.
Und da, was für ein Wichser, ne? Alter. Vor allem, ich bin halt der Meinung, Wohnraum ist zum Wohnen da. Niemand sollte das Recht haben, mit Wohnraum Geld zu verdienen. Das ist meine realpolitische Position. Wohnraum ist zum Wohnen da, und gerade wo man Wohnraummangel hat, für mich sollte jeglicher Wohnraum staatlich sein und sollte eigentlich auch kein Geld kosten. Es sollte jedem Wohnraum zustehen und Wohnraum sollte kein Geld kosten.
Wie würde man das erreichen mit Enteignung?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein großer Befürworter. Es gibt die weniger radikale, die sozialdemokratische Variante ist, die Spitzensteuersätze heben. Nee, gleich enteignen. Und gleich das, die Prozent oben, die wirklich kein Mensch braucht, um ein gutes Leben zu haben, die sowieso schon mal von vornherein einkassieren.
Ja.
Zumal es wird ja niemand mit eigener Arbeitskraft reich. Es gibt natürlich irgendwelche innovativen Leute wie so ein Bill Gates. Aber ein Tag hat 24 Stunden, so die Woche hat 7 Tage. Und wenn du dir mal vorstellst, was du effektiv, produktiv schaffen kannst in dieser Zeit, dann wird dir klar, um einen Mehrwert zu schaffen, dass du am Ende Milliardär bist, musst du Leute für dich arbeiten lassen und denen weniger bezahlen, als ihre Arbeit wert ist. Und das ist es, was so eine Unternehmer ja machen. Ein Angestellter rechnet sich ja erst, wenn er mehr erwirtschaftet, als er kostet. So, und das ist das Problem in dieser Welt im Prinzip. Und ich finde, mit Wohnraum sollte man kein Geld verdienen. Ich finde auch, dass man mit Essen, das sind so realpolitische Ansätze. Ich finde auch, dass Essen und Trinken kein Geld kosten sollte. Ich finde, dass die ganzen, also in meiner absoluten Utopie würde ich das Geld abschaffen. Und ich weiß, ich habe nicht hundertprozentig eine konkret bessere Idee, wie man Warenaustausch organisieren kann. Und im Prinzip ist Geld ja nur eine Idee, um Warenaustausch zu organisieren. Aber ich glaube,
das ging ja auch schon mal.
Ja, das ging ja auch so. Und ich glaube, dass dieses Prinzip Geld, dass das einfach aus den Fugen geraten ist. Das ist der Unterschied irgendwie zwischen Politikwissenschaft und. Kann ich ganz kurz einmal rangehen?
So Leute, wir haben gerade eine kurze Telefonjoker-Pause gemacht und sind jetzt zurück. Heute dein Homegirl mit dieser Star.
Dein Homeboy.
Mein Homeboy. Das klingt irgendwie, ich weiß nicht, ich bin immer mit diesem Namen so unzufrieden, ne? Ich finde, das ist so Bravo 1991.
Ach, so cool, Digga.
Deine Homegirls. Wiki.
Das hat irgendwie Swag. Ich finde es nice. Daneben. Ich finde es ganz cool.
Bist du down mit deinem Namen?
Nee. Also, ja, ich bin vor dem Hintergrund down, dass ich mich natürlich krass mit dem identifiziere und ich glaube, es ist definitiv auch zu spät, den noch zu ändern. Mhm. Aber ich glaube, ich würde mich heute nicht nochmal Desaster nennen.
Ja.
Ja. Aber es ist schon in Ordnung. Das Ding ist, dass ich finde, meine Mucke ist seriöser vielleicht, als mein Name ist. Mhm. So, aber Casper ist vielleicht auch, der Name ist halt cool, weil der irgendwie, weil wenn, keine Ahnung, wenn der, weiß ich auch nicht. Also ich meine, wenn der irgendein YouTube-Rapper wäre mit, dann wäre das auch kein, vielleicht, obwohl doch, ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Ein Desaster.
Ich glaube, sobald sich was etabliert hat, ist es ja eh so der Hörgewohnheit wegen irgendwie hinfällig, wie man dann heißt. Aber ich bin schon extrem, ey, wir haben so lange nach einem geilen Namen gesucht und jetzt haben wir einfach auch drauf geschissen und gesagt, ja, jetzt ist es halt so. Genau, aber was ich sagen wollte, Helene hat eine Nachricht geschickt, weil sie auch eine Frage hatte an dich. Und zwar sagt sie, in einem Interview hast du gesagt, und ich zitiere das jetzt mal, genau hier, genau das, was du jetzt bist, genau das will ich sein. Da ging es, glaube ich, darum, dass du mit dir selber gerade sehr im Reinen bist. Mhm. Und sie wollte wissen, was glaubst du, wie können Menschen an diesen Punkt kommen?
Hat viel mit Glück zu tun, glaube ich, ne? Also ich glaube, es hat viel. Guck mal, du musst dir vorstellen, du weißt doch, was dir gut tut. Ab einem gewissen Alter weißt du, was gut für dich ist und was schlecht für dich ist. Und dann ist das vielleicht nicht immer so leicht, sich zu motivieren und sich zu disziplinieren und so weiter. Aber es geht ja, glaube ich, viel auch darum, das zu tun, was gut für einen ist. Also ich bin gestern Abend irgendwie nach einem 14-Stunden-Tag im Hotel und ziehe mich dann aber nur schnell um und gehe halt nochmal zum Sport, weil ich weiß, dass ich hier heute sitze und mich geiler fühle, weil ich gestern noch zum Sport gegangen bin oder
ist
so.
Ist das so?
Ja, und du musst halt nicht zum Sport gehen oder so. Also ich sage jetzt nicht, mach dich krass und imakeyousexy.com oder keine Ahnung. Aber mach das, was gut für dich ist.
Trainierst du auch Beine?
Ich trainiere auch Beine. Warum?
Nee, ist das nur.
Nee, ich trainiere aber Beine, ehrlich gesagt. Ich bin so ein stiefmütterlicher Beinetrainierer, aber ich laufe ja mindestens einmal die Woche, also ich lauf einmal die Woche 10 Kilometer, so ziemlich genau, in 50 bis 53 Minuten so. Und dann laufe ich einmal die Woche noch.
Danke dafür, dass du allen jetzt ein schlechtes Gewissen machst.
Easy. Und dann, nein, ich weiß, das ist, ich sag nicht, dass Sport für jeden gleich geil ist oder so. Ich glaube, ich sag nur, dass man da einen Weg finden muss und soll. Also mach das, was gut für dich ist. Weißt du, wenn du die Möglichkeit dazu hast, ne, das ist natürlich auch dann schon wieder, kann das auch schon wieder jovial klingen, weil es hat vielleicht auch nicht jeder die Möglichkeit. Aber jedem tut irgendwas gut. Zum Beispiel lesen oder so. Mir tut das nicht gut. Das sind so Selbstsabotagemomente. Mir tut das nicht gut, abends so mäßig am Handy einzuschlafen.
Voll.
Wenn du abends die ganze Zeit noch Instagram ballerst und YouTube und irgendwas.
Das kann niemandem gut
tun, wenn
ich ehrlich bin.
Nein, das wühlt einen halt auf. So. Und wenn ich richtig gut drauf bin, dann lege ich halt 2 Stunden vorm Einschlafen, mache ich das Handy in die Küche. Ich hab's nie im Schlafzimmer so, weil ich auch das Gefühl habe, dass das irgendwie so giftig ist. Ich lade mein Handy immer über Nacht in der Küche.
Same.
So, und dann bin ich im Schlafzimmer und dann lese ich halt noch 1,5 Stunden und lasse alles aus und da kümmere ich mich dann halt gut um mich und dann komme ich durch sowas, durch eine Verkettung von sowas über einen längeren Zeitraum, kommt man, glaube ich, in eine Situation, kann man die Möglichkeit, dass man das Gefühl hat, alles ist cool, ich bin cool mit mir, ich bin zufrieden mit mir, ich will der sein, der ich jetzt bin, das kann man damit halt steigern.
Ja, ja, Helene ist gerade auch in so einem Social Media Detox auf Teneriffa, um genau wieder an so einen Punkt zu kommen, dass man nicht damit einschläft und mit dem Handy aufwacht und so. Übrigens, Grüße gehen raus an dich, Helene. Sie lässt sich auch,
gute Besserung.
Genau, sie lässt sich auch voll entschuldigen, dass sie heute nicht hier sein kann.
Ja, liebe Grüße. Ich mache tatsächlich, mit Handy aufwachen mache ich tatsächlich immer. Das ist so das Erste, was ich morgens mache.
Ich mache das nicht mehr, seit ich das Curse-Buch gelesen habe.
Ich mache es halt ein bisschen, also das klingt vielleicht blöd, vielleicht verstecke ich mich auch dahinter, aber das ist ja irgendwo auch mein Büro, ne? Und alles, was irgendwie so mit meinem Beruf zu tun hat, passiert halt da. Und meistens schickt Max mir schon um 6 Uhr morgens irgendwelche ellenlangen Mails mit 1000 To-Dos.
Warum machst du das früh um 6?
Ja, weil er schon um 5 alles erledigt hat und sich danach dann eine Stunde langweilt und denkt, ja, was kann ich den anderen jetzt aufs Auge drücken?
Scheiße.
Na, Quatsch. Aber Quatsch.
Du bist doch so ein ganz oder gar nicht Typ, ne? Hast du in einem Interview gesagt. So,
ja, mega.
Entweder komplett Sport oder komplett Rauchen oder komplett alles oder nichts.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber cool damit, irgendwie. Okay. Also, das wird immer erst ein Problem. Also zum Beispiel, ich bin auch nicht gut im Chillen. Und das nicht, und dass ich nicht gut bin im Chillen, wird ja auch erst ein Problem, wenn ich mir den Freiraum gebe zu chillen. Also das klingt blöd. Und das ist irgendwie natürlich eine Sache, die langfristig bearbeitet werden will, weil diese Extreme natürlich auch extrem anstrengend sind.
Voll.
Aber mir geht's gut. Mir geht's gut in letzter Zeit. Und es ging mir auch oft nicht gut, so in meinem Leben.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich schon viel wert, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, dass man Dinge macht, von denen man weiß, dass sie einem gut tun und sich damit selber ein gutes Gefühl gibt. Und ich finde nur, man muss, also ich weiß natürlich auch, dass mir Sonntagabends es gut tun würde, wenn ich Samstag nicht gesoffen hätte. Und trotzdem mache ich das immer wieder. Also
ich finde, das ist nochmal was Besonderes.
Ja.
So, weil also ich trinke jetzt zum Beispiel, ich habe in Sri Lanka ein bisschen getrunken, aber ansonsten das letzte Mal in Deutschland getrunken habe ich am 21.12. Und ich werde dieses Jahr gar keinen Alkohol trinken, so. Also auf jeden Fall nicht im deutschsprachigen Raum, wenn ich nochmal nach Sri Lanka oder im europäischen Raum, wenn ich nochmal in Urlaub fliege oder so, dann kann das schon gut sein, weil ich darauf halt keinen Bock habe. Man muss halt abwiegen, ich finde halt ehrlich gesagt, das kann ich nicht. Ich neige ja auch dazu, dass wenn ich dann trinke und so, dass ich dann immer komplett eskaliere. Alkohol ist eigentlich immer nur geil in einer niedrigen Dosis.
Mhm.
Das heißt, so nach dem dritten Bier ist eigentlich der Zenit an Geilheit erreicht.
Ja, klar, aber wie hörst du dann auf, wenn du denkst, jetzt kannst du nur noch geiler werden?
Ey, das sind doch die geilsten Abende, in denen man das hinkriegt, einen Pegel, an dem man das hinkriegt, diesen Pegel irgendwie zu halten.
Ja.
Weil, hattest du schon mal in deinem Leben so einen Abend?
Wo ich den Pegel gehalten habe?
Ja, wo du so entspannt angesoffen bist, also schon gut orientiert hast, aber das irgendwie hinkriegst, das über ein paar Stunden zu halten. Das ist halt, das finde ich, ist das Niceste. Das ist das beste Erlebnis mit Alkohol. Alles, was darüber hinausgeht, will ich nicht mehr. Entscheide ich mich dagegen.
Ja.
Das ist Eigenverantwortung, Selbstfürsorge. Ich will nicht klugscheißen und ich weiß, wie schwierig das manchmal ist und so will ich null. Und ich will auch niemandem irgendwas erzählen. Wie gesagt, da gibt es andere Rapper, die Life-Coaches die warum habe ich die Kopfhörer nicht auf einmal?
Ja, ich weiß, sieht dusselig aus, wenn du die so nach hinten gehst.
Die Life-Coaches, die Life-Coach-Rolle einnehmen.
Ja.
Aber es gibt, weißt du, ich finde, ein ganz geiles Wort ist wirklich Selbstfürsorge. Und darum geht es im Leben. Kümmer dich um dich gut. So, weißt du, kümmer dich darum, dass es dir gut geht.
Das ist so simpel und trotzdem.
Das klingt so simpel, aber
es
ist so schwierig. Ja, ich schreibe dann ja auch einen Song wie Situation, in dem ja auch alles stimmt.
Wollte ich sagen.
Sag ja, Alter, wenn ich jetzt heute Abend irgendwie, wenn ich zu meiner Ex-Freundin fahre, besoffen und so, dann schäme ich mich am nächsten Tag im Grund und Boden, fühle mich kacke. Das sind alles Sachen, die weiß ich und ich mach's dann trotzdem.
Ja.
Weißt du, und.
Weil der Song hat mich sehr an mich erinnert.
Ja, ich glaube, da können sich viele in unserem Alter drin wiederfinden.
Ja.
Weil das ist ja auch eine Komponente von mir. Ich sage ja nicht, dass das immer gut funktioniert, aber es funktioniert immer öfters gut. Und da geht es dann darum, selbstfürsorgliche Entscheidungen zu treffen. Ich merke, Alkohol und Drogen tun mir gar nicht gut. Ich bin auch ein super sensibler Typ. Ich kann eigentlich Drogen nehmen, ist gar nichts für mich. Gibt voll Leute, ich kenne genug Leute, stecken das easy weg. Die flanken sich irgendwas rein oder ballern, koksen, was weiß ich. Und haben da irgendwie wirklich scheinbar eine gute Control drüber und sind dann auch nicht 3 Tage im Sack. Dann ist es Selbstfürsorge, die Entscheidung zu treffen, ich lasse es bleiben. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Auch wenn hier und da das auch mal... So, aber das ist auch wieder eine Frage von Dosis. Ich will jetzt auch nicht so. Soll weder Anti-Drogen noch Pro-Drogen
klingen. Wir sind in so einer Moneyboy-Interview-Situation. Nein, das ist alles nicht okay, Leute.
Nein, Drogen sind scheiße so. Aber muss halt.
Helene sagt dann auch immer, oder die kommt dann auch mit dem Argument der Herstellung, dass man sich auch wirklich mal überlegen muss,
was
dass
da
man in
drin
seiner
ist, ne? Was
Berliner
du dir da
Hipster-Bubble sich auch mal Gedanken darüber macht, was für Leute auf der anderen Welt dafür leiden müssen.
Ey, man sagt ja, ey, wirklich, du, wenn du mit Kokainkonsum verursachst du de facto Tote. Ich glaube irgendwie, es heißt irgendwie, jeder Kilo kostet 2 Tote oder so.
Wow.
In diesen Drogenkriegen in Südamerika. Ja. So, wenn du
voll, das muss man sich halt auch mal bewusst machen, abgesehen von den eigenen Folgen.
Das möchte ich nochmal zu ganz oder gar nicht. Ich habe von 19 bis 22,5, 3,5 Jahre nicht einen einzigen Tropfen Alkohol getrunken. So. Und ich habe uns seitdem, das muss ich auch dazu sagen, ist das wirklich so, dass ich in 3 Monatsintervallen eigentlich Alkohol trinke und jetzt sag, ich will nicht mal mehr diese 3 Monatsintervalle, ich will jetzt mal wieder 1-2 Jahre ganz alles bleiben lassen.
Ja, finde ich gut. Ja. Der Mensch ist halt neugierig, ne? Eine Freundin von mir hat so eine Weltreise gemacht und hat so einen Ayahuasca-Trip durchlebt und die hat sich die krassesten Sachen davon erzählt. Und allein von dieser Erzählung her habe ich gedacht, scheiße, ich will das auch. Ich will unbedingt mal aus mir raus und irgendwie so ein größeres Ganzes erkennen. Und also so ein bisschen.
Den traue ich mich gar nicht.
LSD, nee, ich mich auch nicht. Aber die
sowas
Spannung
wie LSD würde ich sowas einmal nehmen, glaube ich wirklich, dann könntest du mich danach in die Tonne treten. Weil ich bin andererseits auch ein super sensibler Typ, mega. Und ich komme auf alles, ich komme selbst aufs Kiffen nicht klar. Ich komme auf alles, was so in dem Sinne halluzinogen ist, weiß ich, ohne es probiert zu haben, LSD, das wäre gar nichts für mich. Das wäre, glaube ich, das wäre 16 Stunden Hölle auf Erden, absoluter Ultrahorror.
Ja.
Aber ein Kollege von mir ist tatsächlich auch dann irgendwann nach Peru gefahren und hat da so mit Schamanen Ayahuasca.
Ja.
Der hat mittlerweile da in der Nähe, in diesem Dschungel, eine Hütte. Der ist Tätowierer und kommt 3-4 Monate, ist einer der besten Tätowierer Europas, würde ich schon sagen. Und der kommt 3-4 Monate hier nach Deutschland, Salzburg, wo auch immer, Los Angeles und tätowiert dann da so 2-3 Monate und führt so ein normales Leben. Aber dann geht er halt dann mit dem Geld, geht er dann halt wieder in den Dschungel.
Geht er wieder Ayahuasca.
Und leckt da an Froschrücken und haut sich irgendwas rein und vergiftet sich mit irgendwas, um sich zu reinigen und so. Aber das meine ich auch. Der ist cool mit seinem Leben, so. Weißt du, der ist cool mit seinem Leben. Du musst halt einen Umgang du musst halt deinen Platz in der Welt finden und einen Umgang mit den Dingen. Und da geht es halt darum, und da schließt sich der Kreis jetzt, da geht es halt darum, mach was gut für dich ist. So. Und lass bleiben, was nicht gut für dich ist.
Ja.
Klingt auch, das muss man halt lernen. Da muss man sich halt zu konditionieren und da darf man sich auch nicht übel nehmen, wenn es mal nicht so gut läuft.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das passiert von automatisch auch. Ich glaube, irgendwie in aller Regel bist du ja mit 50 irgendwie gesettelter und gehst besser mit dir um, mit wenigen Ausnahmen, als du das mit 18 oder so machst, weißt du? Ich glaube, da passiert viel auch automatisch mit der Zeit.
Ja, klar. Könntest du einen Halbmarathon laufen aus dem Stehen jetzt?
Ein Halbmarathon?
Ja.
Ein Halbmarathon, ja. Ein Marathon schon, nicht. Ne? Halbmarathon, ja.
Ich habe angefangen mit einer Adidas-Gruppe gerade in Berlin auf dem Halbmarathon zu trainieren.
Wo bist du jetzt? Zeit und Kilometer, wenn ich fragen darf?
Ja, darfst du fragen. Also ich bin bei 8 Kilometer und die laufe ich so in 40 Minuten.
Das ist doch stabil.
Ja, ich bin so weit vom Halbmarathon entfernt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich jemals im Leben 21 Kilometer laufen werde. Und ich hoffe insgeheim, dass er abgesagt wird. So viel mal jetzt.
Ja, da kriegst du dann andere Probleme. Da geht es dann irgendwann nicht mal mehr um Lungenkondition, sondern die Füße, die Sprunggelenke, die Knie fangen irgendwann an, weh zu tun. Im schlimmsten Fall kriegst du ein bisschen Seitenstichen oder Verspannung im Rücken und so. Das ist halt da dann wirklich das Problem. Voll. Da brauchst du halt eine gute Motivation, um das durchzuhalten. Ich glaube auch, wenn jemand einen Marathon läuft in unter 2 Stunden, wie der Typ neulich, da glaube ich wirklich, das ist 50% Körper und Kondition und 50% absoluter Wille. Ich glaube nicht, dass der nach 30 Kilometer sich noch frisch fühlt. Nach 30 Kilometer ist jede Sekunde beißen, kämpfen, das Gefühl gleich umzukippen, verdrängen wahrscheinlich. Weißt du, was ich meine?
Ja, ey, aber ja, voll. Das ist, glaube ich, nichts, was mir irgendwie gefällt. Und wenn man dann irgendwie sieht, dass die unterwegs vor allen Leuten sich dann irgendwie einscheißen und einpissen und so auf so einen Marathon. Und ich bin immer so, oh Leute, nee, vielleicht mache ich es doch nicht. Aber auf jeden Fall trainiere ich gerade irgendwie so ein bisschen, mal gucken, aber einfach so, wie du schon sagst, um sich selber wohlzufühlen und Fitness und so. Wir müssen jetzt noch zu einer Kategorie kommen, die wir immer machen und das ist unsere Wissenschaftsrubrik.
Kurioses aus der Wissenschaft, aka X-Faktor. Das ist unfassbar.
Und wir haben in der letzten Sendung mit Haskara darüber gesprochen, wie abhängig Social Media uns machen kann.
Mhm.
Aus dem einfachen Grund, dass die App-Entwickler alles dafür auslegen, also das Produktdesign so zu entwickeln, dass es uns süchtig macht. Dass Dopamin ausgeschüttet wird bei jedem Like, bei jedem Mal, wenn du die App länger benutzt. Und man muss sich halt vor Augen halten, dass diese Entwickler das nur machen des unternehmerischen Gewinns. Und das hat überhaupt nichts mit Kundenfreundlichkeit zu tun.
Es geht darum, dass du viel Werbung konsumierst.
Ja, genau. Also die machen das wirklich nicht für dich, sondern alles nur für sich selber.
Und das ist klar. Das ist ja im Kapitalismus sowieso so, das muss man sich ja vor Augen führen.
Voll, aber dann schafft Instagram die Likes ab und suggeriert irgendwie, oder die Like-Zahl,
dass sie jetzt ein soziales Unternehmen wären.
Genau, dass es nicht mehr darauf ankommt, wie viele Leute das liken und so. Und das ist halt alles einfach ganz großer Bullshit.
Hast du noch, kannst du Likes noch sehen?
Ab und zu, ich verstehe auch nicht warum.
Ich kann sie durchgängig sehen, bei allen.
Ach echt?
Immer, ja. Ich glaube, das ist nur so.
Hast du mal ein Update gemacht?
Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht, ich glaube, das ist sowieso nur so teilweise jetzt so Stück für Stück. Ist jetzt so irgendwie so random Leute, das nicht mehr sehen können oder so.
Es ist alles ein bisschen undurchsichtig. Aber was mir dabei auch aufgefallen ist, bei der Recherche dazu, es gibt so eine Arte-Serie über Social Media und Sucht. Und da haben die mal aufgezeigt, wie krass Uber seine Fahrer abhängig macht. Und das war mir nicht so bewusst. Also ich wusste schon, dass Uber irgendwie problematisch ist, also gerade auch für die ganzen Taxifahrer und alle anderen öffentlichen Verkehrsmittel und so, weil die stellen ja im Prinzip Privatleute an, ohne sie anzustellen, sondern als Freelancer, also möchten denen nichts schuldig sein und keine Verantwortung denen gegenüber haben.
Keine Arbeitsverträge,
genau,
kein nix.
Keine Krankenausfälle, keine Ahnung, du fährst mit deinem eigenen Auto, Uber kriegt davon 25% und diese App, die du als Fahrer benutzt, also dein ganzes Leben ist ja einfach dann auf diese App ausgelegt, wenn du Fahrer bist, die ist irgendwie so programmiert, dass sie dir so Nudges, sagt man dazu, dich so mit kleinen Tipps in so eine bestimmte Richtung lenkt, die dann suggeriert, als hättest du die Entscheidung selber getroffen. Also zum Beispiel immer weiterzufahren. Die lässt dich das so denken, dass du dir das selber ausgedacht hast. Zum Beispiel, indem sie dir so Ziele setzt. Oder du dir selber Ziele setzt, indem, also sagst irgendwie, keine Ahnung, du willst jeden Tag 100 Euro machen. Und dann musst du dieses Ziel erreichen. Wenn du das nicht schaffst, sagt dann dir die App, kommen nur noch 3 Fahrer, nur noch 4 Fahrer. Und so verlängerst du halt deinen Arbeitsalltag. Und das Problem ist aber auch, dass die machen einen ganz krassen Konkurrenzkampf unter den Fahrern. Also theoretisch, wenn du wenig fährst, bekommst du natürlich wenig Geld. Und wenn du viel fährst, bekommst du mehr. Aber umso mehr Fahrer es gibt, umso weniger Geld bekommst du auch. Weil du kannst ja nicht alle Fahrten annehmen. Weißt du, was ich meine?
Ja, da gibt es halt so eine dunkle Seite der Macht, glaube ich, bei all dem, was du erzählst, dass es halt echt einfach Leute gibt, die Psychologie studieren und dann in die Werbung gehen.
Genau.
Und es echt Leute gibt, die sich sowas überlegen.
Das sind so perfide psychologische Tricks, die diese App mit dir anwendet, damit du immer weiterfährst, aber nicht damit du mehr verdienst, sondern damit Uber mehr verdient. So. Und deshalb gibt es immer mehr Fahrer und du bist in einem krassen Konkurrenzkampf. Du bist ständig überwacht, was einen automatisch unter Druck setzt, weil du ja permanent deine GPS-Daten und deine Fahrerdaten und alles von dir preisgibst. Und vor allen Dingen werden die ganze Zeit Algorithmen gesammelt, weil Uber auch an das autonome Fahren glaubt und das natürlich einstreut, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass man die Fahrer gar nicht mehr braucht. So. Und dafür, das ist so ein bisschen versuchskaninchenmäßig auch.
Verrückt, ne?
Und es war mir einfach nicht so bewusst.
Mir auch nicht. Hast du mal an einem Spielautomaten gesessen? Das ist ja auch so mit den Jingles und mit den Lichtern und so, das macht ja auch irgendwas in deinem Kopf.
Stimmt,
es geht Leute, es gehen ja auch irgendwie Leute in die Spielhalle, die Millionäre sind. Da kannst du mir ja nicht erzählen, dass es denen noch ums Geldgewinnen geht. Das geht halt irgendwas, was da halt dann auch einfach krass süchtig macht.
Ey, glaubst du, dass wenn das Geld da unten rauskommt, dass das extra laut ist und das auch sowas bei dir auslöst?
Ja, all sowas.
Warum klackert das
so übelst
laut?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass wirklich an so einem Spielautomaten, irgendwie so einem Merkur-Spielautomaten oder so, ich glaube, dass da nichts Zufall ist.
Nee,
ich glaube, dass da keine Farbe Zufall ist, dass da kein Geräusch, dass da nichts Zufall ist, dass das alles wohl durchdacht ist.
Ja. Und eigentlich sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich würde sagen, jeder von uns wirft noch 1-2 Songs auf unsere Homegirls-Playlist, damit wir uns auch wieder ein bisschen der Musik widmen. Und ich fange einfach mal an mit einem Song von Juicy Gay und MC Smoke. Björn Höcke ist ein Faschist. Den Song haben sie gemacht, nachdem dieser Berichtsbeschluss kam.
Ja, klingt gut. Habe ich ihn noch nicht gehört. Ist geil?
Ja.
Ich pack Ain't Nothing Changed Ain't Nothing Changed von Loyal Kana auf die Playlist. Weil ich habe das Gefühl, dass viele, also Loyal Kana irgendwo ist ja jetzt mittlerweile natürlich ein Star und so, aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele den auch noch nicht auf dem Schirm haben.
Mhm.
Und dann vielleicht einfach, weil wir jetzt gerade in England sind, irgendwie noch Still Disappointed von Stormzy.
Gut. Ist das vom letzten Album?
Nee, er hat ja Beef gehabt mit dieser Grime-Legende Wiley.
Mhm.
Und da hieß sein erster Diss, hieß Disappointed. Also Wiley hat ihn gedisst, dann hieß der erste Diss, glaube ich, Disappointed. Dann hat Wiley ihn nochmal gedisst und dann war Stormzys Antwort Still Disappointed.
Okay.
Und das war richtig und übertrieben krass. Feier ich.
Ich bin auch großer Stormzy-Fan. Ich war leider auch großer Wiley-Fan.
Echt? Aber er hat sich da echt das ein bisschen kaputt gemacht. Ich weiß ja gar nicht genau, wie die Situation war, aber eigentlich hat ja wirklich Stormzy krass Tribut gezollt und dann diese Hommage an Wiley gemacht. Mhm. Und anstatt, dass der denkt, oh geil, dass ich hier nochmal ins Gespräch gebracht werde, ist er dann voll grimy geworden, ne? Und die can't neuen handle this, cause she handles dick like I handle the war. Whore. So heftig. So diese Adlibs und so, die er da benutzt in diesem Song Still Disappointed. Sorry, da habe ich nur gerade nochmal dran gedacht.
Nein, ist gut. Ich möchte, dass ihr jetzt auf die Playlist geht und diesen Song anhört und ihn mit deinem Rap vergleicht, den du hier gerade gemacht hast.
Bitte nicht.
Haiti und Albi X mit Toulouse. Kennst du den Song? Das ist der neueste von Haiti und der ist, kennt ihr euch bestimmt, oder? So Hamburg Connection?
Nee, tatsächlich gar nicht. Okay, ich kenne Leute, krass, die sie kennen. Ich bin bei Haiti, das ist kein Hate. Ich bin nur immer nicht, ich hänge da immer zwischen krasse Kunst und Selbstzerstörungsmod hoch 100.
Es ist so krass. Das
glaube ich aber auch eine Mischung aus beiden vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das macht es aber auch spannend. Auf jeden Fall, den neuen Song finde ich so unfassbar tanzbar. Es ist so ein bisschen Afrobeat, Baile und so viel französischer Einfluss. Und es gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist ja das erste Release, was sie dieses Jahr hatte. Geht rüber auf unsere Playlist, wenn ihr wollt. Ich habe noch eine Sache für heute. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass BHZ eine Spendenaktion aufgerufen hat für die Problematik an der türkisch-griechischen Grenze. Dass dort auch flüchtende Menschen von Booten aus mit Tränengas, mit Stöcken und mit allen möglichen Mitteln verhindert wird, dass sie an Land kommen. Ich glaube, das sollte allen bekannt sein. Und BHZ haben sich da gerade gemacht mit einer Spendenaktion und mit einem langen Aufklärungspost, was ich super fand und wo man auch gemerkt hat, dass die BHZ-Fans sich da auch wieder in zwei Lager spalten, Supporter und Leute, die das richtig beschissen finden und auch so sagen, ey, hier macht mal lieber eure Mucke und hört auf mit so einer Scheiße und so.
Was die Leute für einen Eindruck haben von Kunst, ne?
Ja.
Als wären Künstler irgendwie ein Dienstleister.
Ja.
So,
ja.
Ich mach, was ich will, wann ich will, wie ich will, deswegen mache ich Kunst. Wenn ich Bock habe, dass irgendjemand mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, dann, keine Ahnung, kann ich dann noch alles machen kann, irgendeinen Scheiß. Geile Aktion, keep going, lasst euch nicht entmutigen.
Ja, voll. Also ich finde generell, dass Rap gerade in so einer Zeit sich eigentlich positionieren muss, um Leute auch irgendwie mitzunehmen, die vielleicht nicht über 100 andere Wege News konsumieren und so. Wie stehst du dazu?
Ja, natürlich. Also ich finde, ehrlich gesagt, weißt du, ich habe das schon mal in einem Interview mit Alex von rap.de, weiß nicht, ob du den kennst.
Nein.
Ich habe schon mal im Interview von Alex mit Alex von rap.de gesagt, dass ich halt irgendwie in einem permanenten Widerspruch stehe, als Marxist und als Künstler, also als Marxist in dieser Welt sowieso und als Marxist und Künstler auch, weil ich finde, als Marxist will ich, dass alle sich positionieren, unsere Sache voranbringen und ein dialektischer Prozess im Gange bleibt. Als Künstler finde ich nicht, dass irgendjemand irgendwas muss. So, ich finde auch nicht, dass irgendjemand irgendwas nicht darf. Ich weiß, das ist irgendwie eine kontroverse Haltung und die kann man diskutieren und mit der eckt man bestimmt auch an. Aber selbst so krass sexistischer Rap, den finde ich scheiße und ich finde die Inhalte derbe Kacke. Aber das kann trotzdem wichtige Kunst sein, wenn das wieder einen gesellschaftlichen Diskurs hervorhebt, ohne dass der Künstler sich wirklich im Klaren darüber ist, er denkt seine Kunst viel flacher, als sie dann am Ende ist, wenn das dann an Hate Woman und eine krasse gesellschaftliche Debatte über die Rolle der Frau irgendwie auslöst. Kannst du das ein bisschen verstehen, was ich meine? Klingt das falsch?
Nee, ich kann das total verstehen und ich glaube auch, dass es nur so zu einem Diskurs kommt.
Ja, so, und da finde ich Kunst halt wichtig, ne? Und da, deswegen sollte man die Kunst da nicht im Entstehungsprozess zensieren.
Ja.
Aber Kunst ist immer streitbar und Kunst ist immer zu diskutieren und muss immer diskutiert werden. Das ja, finde ich, das ist, wenn Kunst eine Aufgabe hat, dann die.
Aber da muss man natürlich den Künstlern auch eine Bereitschaft anfordern, darüber
zu diskutieren. Und die ist meistens nicht vorhanden.
Genau,
aber das ist eine Sache, das frage ich mich schon lange, ob der Künstler. Ob für ein gutes Kunstwerk notwendig ist, dass der Künstler sich im Klaren darüber ist, was für eine Kunst er da macht, oder ob der Künstler auch eine Art Medium sein kann, was dann, ja, ich finde gerade so bei sexistischen Rap-Texten, dass der Künstler reflektiert ja nicht, ey, ich lebe in einer Welt, die strukturell sexistisch ist und ich reproduziere hier im Prinzip nur...
Nicht jeder Künstler, also ich glaube
jetzt... Es gibt auch schon welche, die das reflektieren, aber nicht jeder Künstler reflektiert, dass eigentlich ich lebe in einer strukturell sexistischen Welt, in der ich einfach nur das überspitzt reproduziere, was ich von klein auf an sowieso erlebe. das denkt er nicht, er macht es trotzdem, daraus resultiert dann vielleicht eine krasse Debatte und in dem Moment ist er dann ja einfach nur ein Medium oder ein Kanal für die Gesellschaft und ich weiß nicht, ob er sich selber darüber im Klaren sein muss, dass das ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Naja, zu dem Zeitpunkt, wenn er es schafft, wahrscheinlich noch nicht, aber zu dem Zeitpunkt, wo er merkt, dass was es für einen Diskurs auslöst, muss man sich schon darüber bewusst werden.
Ja, und da gibt es dann Leute, die, und das kann deutscher Rap noch nicht so richtig gut. Diskurs und Selbstkritik kann deutscher Rap nicht so gut, finde ich.
Nee, auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, also ich finde den Diskurs wichtig, aber die Art und Weise, wie dann diskutiert wird, weil zwei Fronten so aufeinanderprallen und sich dann so krass von oben herab beleidigt wird, jetzt gerade zum Beispiel in diesem Unhate-Woman-Flair, Shahak Shapira, Geflecht, ist jetzt eh viel zu großes Thema.
Also in dem Moment, wo du da hört es dann auch auf. In dem Moment, wo du dann da als Privatperson eine gegenteilige Position einnimmst, ne, dann schützt dich gar nichts mehr. Auch nicht mehr Kunstfreiheit, dann bist du einfach ein blöder Wichser.
Naja, und vor allem die Macht, die dann derjenige Rapper hat auf sein Publikum, das darf man natürlich nicht unterschätzen. Und in dem Sinne muss er sich eigentlich schon bewusst sein, was für eine Rolle er damit gerade einnimmt.
Das ist halt schwer.
Vielleicht noch nicht so gedacht hat.
Da ist dann der Künstler, finde ich, das ist dann schon auch was Entscheidendes. Weil ich finde zum Beispiel, wenn KIZ als Frauen verkleidet ein Frauenkonzert spielen und dann Nutten aller Länder vereinigt euch, dann ist das ganz anders zu bewerten als irgendwas, was Finch asozial droppt oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
So, und die haben ja auch zum Teil Shitstorms gekriegt und so. Ich glaube, das hat aufgehört bei KIZ.
Ja.
So, weil da ist dann doch, da musst du dann die Leute, die hinter der Kunst stehen, sehen und die sind halt Teil des Kunstwerks. Ich sag ja immer, wenn ich einen roten Fleck auf eine weiße Leinwand baller, geht das, findest du, ich verlasse das Thema gerade und das geht am Thema vorbei?
Nee, bitte.
Wenn ich einen roten Fleck auf eine weiße Leinwand baller, dann ist das halt einfach nur ein roter Fleck auf einer weißen Leinwand. So, wenn Picasso das macht, ist das 2 Millionen wert. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das irgendwie auch übertragbar ist auf Rap oder auf Musik, dass natürlich der Künstler Teil des Kunstwerks ist. In dem Sinne, wenn ich Nikes und McDonald's mache, dann sage ich, ich brauche nur Nikes und McDonald's. Und dann Leute danach sagen, ich habe dich ganz anders eingeschätzt. Dann, ich mache ja als Desaster diesen Song und der heißt Nikes und McDonald's und da musst du mich als Künstler natürlich in dieses Projekt einberechnen. So, und wenn Künstler XY den Song gemacht hätte, dann wäre das ein ganz anderer Song gewesen. Auch wenn es genau der gleiche Song gewesen wäre, wäre das ein ganz anderes Kunstwerk mit einer ganz anderen Aussage gewesen. Weißt du, was ich meine?
Ja, vor allem bei KIZ sieht man ja auch im Gesamtkontext irgendwie eine Ironie. So, deshalb will ich auch nicht per se sagen, dass, also ich glaube auch, dass wenn man was unter dem Kontext Battle Rap fabriziert, das will ich auch nicht alles ankreiden, so, aber es muss irgendwie in einem Kontext stattfinden, bei dem klar ist, wie es gemeint
Distanz
ist.
Wo eine Distanz zwischen dem, der es sagt vielleicht am besten und das, was er sagt, irgendwie besteht, ne?
Ja, aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr langes Thema, worüber man extra Sendungen machen könnte. Ich fand auch sehr gut, was du bei Diffus über das Kollega-Mentoring gesagt hast.
Bis jetzt noch keine Drohungen erhalten.
Gut.
Wundert mich eigentlich.
Und Einladung zum Programm?
Nee, auch nicht.
Okay. Das kann ich euch auf jeden Fall noch empfehlen.
Kann nochmal dazu
nochmal
ein ganz
wollt.
Großes Geheimnis. Ach nee, scheiß drauf, das ist.
Ja, aber das ist ja total. Ich kann dir was übelst Krasses erzählen. Ach nee, doch nicht. Du musst es jetzt schon sagen.
Was übelst Krasses zu I make you sexy, ich mach dich krass. Ich lüfte jetzt ein Geheimnis mit dem Bild der Frau, Bunte und Co. seit Jahrzehnten großes Geld verdienen. Ich löse jetzt die Diätratgeber-Verschwörung auf. Wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt, dann nimmt man zu. Und wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt, dann nimmt man ab. Boom.
Okay, wow.
Das ganze die Erde wackelt, die Welt kommt ins Wanken. Wenn ihr dafür 200 Euro ausgeben wollt, so, dann do it.
Ey, aber ganz ehrlich, das weiß ich doch. Und trotzdem mache ich mein Brigitte-Workout 2 Wochen lang.
Ja, aber das Ding ist, weißt du, das ist halt, weißt du, worum es, glaube ich, immer geht, warum man da immer nach sucht und das ist dann auch wieder eine falsche Entscheidung. Also erstmal, kein Bodyshaming grundsätzlich, ihr seid alle cool und gut, wie ihr seid. Aber wenn du abnehmen willst, dann sorry, dann geht das nicht ohne Suffer irgendwie. Das ist halt nicht geil. So zum Abnehmen gehört irgendwann, irgendwie, irgendwo Hunger dazu. Du kannst nicht abnehmen und dabei dich die ganze Zeit satt und irgendwie und gut gefüllt oder gedeckt fühlen.
Noch nicht. Ich warte auf den Tag, wenn irgendwie alles gezüchtet wird in der Petrischale und ich dann so übelst geile Sachen essen kann, ohne dass sie Kalorien haben, aber
wäre Klonfleisch was anderes als normales? Oh Gott, da mache ich auch ein Fass auf. Das ist irgendwie auch kranker Scheiß, ne?
Das ist kranker Scheiß, wer mir aber prinzipiell, also aus ethischen Gründen muss man das, glaube ich, nochmal aufarbeiten, aber ich, für mich wäre das alles vertretbarer als Tierleid.
Ja.
Oder meinst du klonen und dann das Tier aufziehen?
Nee. Nee,
schon
nee,
aus der Petrizale gezüchtete Fasern Fleisch und daraus irgendwie, Fleisch machen.
Ja. So ist das ja, glaube ich, so ist ja der Plan.
Das finde ich voll okay.
Wenn man die Tiere als solches klont, dann hast du ja im Prinzip nur, das bleibt ja das Gleiche, es ändert ja nichts irgendwie.
Ja.
Obwohl sowieso diese ganze Klon-Thematik, ne? Das ist schon auch richtig verrückt.
Auf jeden Fall hatten wir auch schon viele Wissenschaftsfacts drüber. Bist du Vegetarier zufällig?
Nein.
Okay.
Nein, bin ich nicht.
Und wie stehst du zu so...
Fleischersatzprodukten und so. Es gibt in Hamburg gibt es ein richtig geiles veganes Schnitzel. Das ist das beste Schnitzel, das es überhaupt gibt. Und es ist gar keins. Und ich bin sowieso ein großer Fan und Verfechter von dem ganzen veganen Ding. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass es gesünder ist. Ich glaube, dass es geiler ist, dass es nachhaltiger ist.
Auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass sich mein Leben irgendwann nochmal in die Richtung entwickeln wird. Ich stelle es mir jetzt vielleicht noch komplizierter vor, als es eigentlich ist, weil Veganer sagen dann immer, ey, so kompliziert ist es gar nicht. In Kreuzberg oder so ist es nicht kompliziert. Aber in Magdeburg
Hamburg doch auch nicht.
In Hamburg Mitte auch nicht, aber in Magdeburg an der Autobahnraststätte, wo ich halt leider auch dann regelmäßig bin, ist das schon wieder schwieriger, glaube ich.
Ja, also ich glaube, das ist eine reine Gewohnheitsfrage. Mhm. Also man kann auch da...
Bist du vegan?
Also ich bin vegetarisch, ja. Und ich habe das ja auch auf der Tour das gleiche Problem gehabt, aber das meine, muss man sich halt Salatbar oder im Zweifel selber viel mitnehmen. So.
Ich bin auf jeden Fall kein Fleischesser, der fürs Fleischessen streiten würde oder irgendwie, das finde ich total absurd. Also ich finde, dass es auf der Hand liegt, dass Fleischessen irgendwie nicht geil ist, das liegt auf der Hand. Da gibt es nichts zu bestreiten und nichts zu diskutieren. Ich kann Leute nicht verstehen, die da dann irgendwie was diskutieren wollen. Ich esse Fleisch. Ich weiß, dass es nicht geil ist. Ist vielleicht ein Widerspruch, ist vielleicht eine gewisse Inkonsequenz, aber am schlimmsten finde ich die Leute, die dann diese Position noch diskutieren wollen. Nein, es ist doch alles voll geil, ihr zentrales Nervensystem und Seele und die haben ja sowieso nicht und was, ein Tier ist ja auch nur zum Essen da.
Oh, ich habe lange mit keinem mehr gesprochen, der diese Position hat, aber ich würde gerne.
Ja, das gibt's dann halt, das findest du dann halt bei in Magdeburg an der Autobahnraststätte, deswegen ist es da auch so schwierig, was Veganes zu bekommen.
Ja. Naja, von Gut. First World Problems hin zum Ende dieser Sendung, würde ich sagen. Denn du musst weiter. Du hast jetzt noch einen sehr interessanten weiteren Promotermin. Wir wollen jetzt nicht drüber sprechen, weil wir nicht wissen, wann, wie, wo was ausgestrahlt wird. Mhm. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß heute noch.
Vielen Dank.
Sehr, sehr viel Spaß auf Tour. Wenn ich die Liste so lese, wo du überall auftrittst, fällt mir zu jeder Location so eine geile Geschichte ein. Das ist einfach so schön, wenn man irgendwie überall schon war. Ich war letztens gerade im ESC Bern und habe groß dein Plakat da gesehen. Und dachte so, nice, so teilt man sich auch die Bühne irgendwann.
Ich hoffe mal, dass wir wissen, wenn das hier ausgestrahlt wird, wissen wir schon mehr. Ich hoffe mal, dass das mit der Tour jetzt alles gut
funktioniert. Hoffe ich auch, aber der Laden ist super klein und nur geile Leute da. Im Backstage ist so ein Bärenkostüm, wenn du das findest, ich kann das empfehlen, mal anzuziehen und einfach so ein bisschen damit rumzurennen.
Okay, danke.
Ja, gern geschehen. Also liebe Leute, nächstes Mal wieder Homegirls in kompletter Formation. Es hat mir trotzdem mega viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Hört euch das Album an, es ist schon draußen, Klassenkampf und Kitsch. Und ich würde sagen, bis bald.
Bis bald.